Après le grand départ en Italie, le tour rejoint la France. Quel suspense nous attendra dans les prochaines semaines avec les plusieurs étapes de sprint ou de montagne? Qui va rejoindre la voiture balai et qui va être triomphant à Nice à la fin du tour?
Ja, vielen Dank an Pozzo, den kleinen Affen von Twitter, jetzt X, für dieses sehr spontane französische Intro, aber großartig. Ja, guten Morgen an alle und guten Morgen, Andi.
Morgen.
Fast außerplanmäßig, aber wir dachten uns, warum nicht? Tour de France Spezial 1, direkt nach zwei Etappen. Und wir dachten uns, das war doch schon mal ganz lustig. Andi kommt frisch aus Italien zurück, kann ein paar Eindrücke teilen und wir können ein bisschen Ausblick auf die Etappen bis zur nächsten Folge am Donnerstag geben.
Ich glaube, das ist der erste Tag heute, wo ich mich freue, dass der Kölner Sommer nicht ganz so gut ist wie der italienische.
Der toskanische.
War auf jeden Fall ein geiler Backofen jetzt die letzten Tage. Die erste Etappe, da habe ich mich die ganze Zeit, wo ist denn dieses Extreme Weather Protocol, weißt du? So irgendwie hätte man da vielleicht schon mal was machen können, aber was willst du auch groß machen, ne? The show must go on, ja. The tour must go on. Ob man da jetzt hätte die Etappe kürzen können, ich weiß es nicht. Waren ja am Ende für die letzten Fahrer gute 6 Stunden Fahrzeit schon fast. Natürlich ein Hammer. Also ich glaube, so eine schwere Startetappe gab es noch nie bei der Tour. Und hat man den Fahrern am nächsten Tag auf jeden Fall angesehen. So beim Start der zweiten Etappe waren dann einige Augen noch so ein bisschen verquollen. So, die hat schon gut reingezogen, glaube ich.
Ja, bevor wir zum Renngeschehen kommen, so detailliert, wie war so das Feeling da in Italien? Wie war das, die?
Ja, ich muss sagen, ist so, also wenn du
Atmosphäre
oft mal so einen großen Start von der Tour halt hast, dann hast du viele Leute, die deswegen da sind. Das war jetzt so ein bisschen anders. Ich meine, Florenz ist halt natürlich auch so touristisch eine Attraktion. Da waren halt eh schon, also die Stadt ist jetzt nicht voller gewesen als sonst, glaube ich. Es war alles so ein bisschen wuseliger als sonst dadurch, weil ja man hat so die Leute, die jetzt zur Tour wollten und die normalen Touristen haben sich so ein bisschen gemixt. Was leider auch bei der Orga, glaube ich, so ein bisschen unvorbereitet war. Also gerade am ersten Tag konnte man war eigentlich der Teambereich so vor dem Start nicht gut genug abgesichert, was ja leider auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel Jan Hirt schon von einem Zuschauer unbeabsichtigt natürlich, aber trotzdem zu Fall gekommen ist und hat sich dabei irgendwie ein paar Zähne rausgeschlagen. Also nicht ganz so geiler Start zur Tour. Ansonsten fand ich es eigentlich ganz cool. Also man hat so ein bisschen so die italienische Vibes noch so mit dabei gehabt, was eigentlich so ein bisschen entspannter, glaube ich, ist, aber halt auch so ein bisschen, ja, so I don't give a fuck, Absperrung hier, ist mir egal, ich kletter drüber und ich will am Bus von Mathieu van der Poel stehen und einmal das Rad anfassen, so, ne? Trotzdem cool. Immer so zur Tour einfach alles viel größer als sonst. Also selbst bei den großen Klassikern ist da einfach von den Teams nicht so ein Aufmarsch wie bei der Tour. Also alle haben gefühlt nochmal doppelt so viel Personal dabei. Es kommt natürlich auch immer so irgendwas Besonderes an Material. Also viele Custom-Paint-Jobs vor allem, was immer ganz geil dann ist.
Ja.
So ein paar neue Räder kommen ja dann auch meistens zur Tour. Trek hat das neue Madone rausgebracht. Wo noch keiner so richtig drüber nachgedacht hat, so Aero-Flaschen. Ja, also Trek hat so ein eigenes Flaschendesign jetzt gebracht.
Also BMC hat die auch schon vorher gebracht.
Ja, aber keiner hat die so richtig benutzt. So, ne? Also jeder hat dann irgendwie doch so die normalen Trinkflaschen benutzt. Ja. Klar, so ins Rahmendesign integriert, haben wir schon ein paar Mal gesehen, aber denke ich mal, wird so der erste Schritt in die Richtung sein. So ein paar Experten, sage ich mal, die haben ja schon eben ein bisschen mit Aero-Flaschen auch dann am Straßenrad experimentiert in der Vergangenheit. Ich glaube, das wird so ein bisschen mehr kommen und wir werden uns so ein bisschen von dem alten Flaschendesign vielleicht verabschieden. Ne?
Ja, ich glaube, warum das noch nicht ganz so ausgereizt wurde, ist, dass man ja tendenziell eh schon gesagt hat, dass Flaschen gar nicht so schlecht sind aerodynamisch, runde Flaschen. Wenn man natürlich aber das Rahmendreieck damit komplett schön gleiten, schließen kann, wird es natürlich nochmal ein bisschen besser. Ich erkläre nochmal ganz kurz, was du da eigentlich getrieben hast, für Leute, die hier vielleicht zum ersten Mal reinchecken oder das insgesamt noch nicht gerafft haben. Andi arbeitet bei Corso, das ist eine Agentur, und ihr vertretet unter anderem Fahrer wie Mats Pedersen, jetzt aktuell beim Giro Georg Zimmermann oder Joao Almeida. Also Tour. Schon Leute, die da auch vorne mitstrahlen. Und ja, und dann ist man da so und unterhält sich mit den Akteuren, Teamchefs und so weiter, natürlich auch mit den eigenen Fahrern. Seid ihr in Florenz geblieben oder wart ihr zur zweiten Etappe dann auch weiter
noch? Ja, wir sind dann auch nach Rimini gefahren, wie der ganze Tourtross eigentlich auch. Das war eine sehr abenteuerliche Reise für die meisten. Also viele haben es auch gar nicht geschafft. Also es war so viel Verkehr einfach von Florenz nach Rimini, dass ja viele die Zielankunft gar nicht mitbekommen haben. Also kam es danach an. Mhm. Bernd Landwehr, Kollege von Cycling Magazine, der meinte zum Beispiel, das Pressezelt war komplett leer. Also es hat keiner geschafft, die meisten haben es nicht gesehen.
Ja, Bernd Landwehr ist nur durchgekommen, weil er halt mit seinem Roller gefahren ist, nicht mit dem Auto.
Das auch. ist, glaube ich, auch schon als einer der ersten losgefahren. Ja, eigentlich ist so eine, ich sag mal, zwei Stunden 45 Fahrt. Viele haben über 5 Stunden gebraucht. Also es war schon krass. Und selbst im Auto mit Klimaanlage nicht so angenehm. Und man konnte sich quasi reinversetzen, wenn du mal einmal kurz das Auto verlassen hast bei so einer Raststätte oder so. Es war wirklich im Backofen so. Es war auch anfangs kein Wind. Also es war wirklich so eine stehende Hitze. Ich war sehr, sehr froh, dass ich danach wieder ins Auto einsteigen konnte und hatte echt Mitleid mit den Fahrern.
Ja, zu denen kommen wir jetzt mal. Rennen startet. Wie gesagt, wir haben erst 2 Etappen gesehen, aber wir waren natürlich ultra gespannt, weil die erste schon so hart war. Und wir gehen mal in den Verlauf rein mit dem überhaupt ersten Ereignis, was passiert ist. Mark Cavendish fällt ab am ersten Berg. War schon so ein bisschen zu erwarten, klar. Ne? Sah extrem leidend aus, hinten raus dann auch glücklicherweise mit Fabio Jakobsen und noch ein paar anderen zusammen auch so ein echtes Sprinter-Gruppetto nochmal eröffnet. Aber weiß ich nicht, die zwei sind jetzt vielleicht wirklich noch die letzten überbleibenden echten Sprinter da. Wie sagst du?
Ja, kann man, glaube ich, also klar, es sind so ein Jakobsen hat sich schon immer schwer getan, so in den Anstiegen. Bei Cavendish war es immer mal so. Der hat gute Tage, da fährt er relativ stabil auch über die Berge. War schon jetzt so ein bisschen überraschend, dass das so früh passiert. Allerdings muss man auch sagen, ey, die Hitze, die trifft auch jeden individuell. Und ich glaube, Kev hat einfach da nochmal so einen Tag gehabt, wo er gar nicht drauf klarkam. Ich weiß auch nicht, wie er sich so darauf vorbereitet hat. Viele Fahrer haben ja schon Hitzeanpassungen im Vorfeld gemacht, also mit Sauna und so weiter nach dem Training, um den Körper einfach vorzubereiten. Das hat er vielleicht nicht so gemacht, weiß ich jetzt nicht. Er hat auf jeden Fall den Tag, ja, so wie er es schon oft hatte, lange Leidensfahrt im Gruppetto, sagen wir mal so. Aber ich habe mir am Tag danach gesehen, er sieht eigentlich sonst topfit aus. Ich glaube, so ein bisschen nervös ist er vielleicht schon. Also der hat ja, was man so ein bisschen also Mark Cavendish hat einen Tick. Und zwar verstellt er seinen Sattel gerne mal mehrere Male vor der Etappe, während der Etappe, bis er dann so den Spot gefunden hat, wo er sich dann wohlfühlt. Was aber, glaube ich, einfach so ein bisschen so ein Tick einfach ist, so wenn er jetzt, glaube ich, einen guten Tag hat und dann der Sattel vielleicht gar nicht so geil eingestellt war, dann behält das aber trotzdem bei, weißt du, also ist so eine Macke von ihm. Habe ich jetzt auch am Start der zweiten Etappe.
Ich bin einer der wenigsten Menschen, die das auch nachvollziehen können, weil ich das auch ganz gern mache.
Ja, aber also jetzt
vielleicht nicht im Radrennen, aber
so normalerweise würdest du sagen, Tour de France, da ist alles vorher schon 1000 Mal ausprobiert, so du fährst halt mit deiner Einstellung, die du vorher gefunden hast. Und das kennt man von ihm eigentlich so. Und ich habe auch gedacht, wo er zum Einschreiben gefahren ist am zweiten Tag, irgendwie sitzt der komisch auf dem Rad so. Und dann bin ich eine kurze Zeit später nochmal am Astana-Boss vorbeigekommen. Da war dann auch schon wieder ein Mechaniker und hat ihm die Sattelhöhe verstellt. Und ja, ich bin mal gespannt, ob er da jetzt reinkommt. Wie gesagt, er sieht eigentlich topfit aus. hatte da jetzt, glaube ich, die ersten zwei Tage einfach wegen dem Wetter so zu kämpfen. Aber ich glaube, heute könnte er im Sprint schon wieder eine Rolle spielen. Also wir nehmen ja gerade vor der dritten Etappe auf. Ich würde ihn jetzt nicht abschreiben. Und auch, sage ich mal, Jakobsen kann natürlich sprinten, ja, bei einer flachen Etappe. Mhm. Aber ja, die zwei haben auf jeden Fall schon ja mittlerweile wahrscheinlich über eine Stunde mehr Fahrzeit nach zwei Tagen, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall über eine Stunde. Ich glaube, am ersten Tag 39 Minuten, gestern 24.
Ja.
Ja, ich bin sehr gespannt. So, ich glaube, ich bin ja hier so der, der ein bisschen gegen den Strom wettet im Besenwagen. Und ich sage auf jeden Fall, dass er nicht noch eine Etappe holt. Ich sage auch, dass Jakobsen keine gewinnt. Mal schauen.
Ja, also ne, die Konkurrenz natürlich stark. So, aber ich glaube mal, wenn einer aus wirklich so, wo du denkst so, ey, was macht er eigentlich bei der Tour de France? Kann ja nicht sein, dass er am ersten Berg alleine abfällt, so zum Also wenn einer das umdrehen kann in einen Etappensieg noch, ja, dann ist es Mark Cavendish, ne? Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum er überhaupt noch jetzt ja bei der Tour de France dabei ist. So, man traut es ihm halt immer noch zu, obwohl er jetzt natürlich auch schon Ende 30 ist und wie er selbst sagt, vielleicht nicht mehr so in diesen modernen Radsport reinpasst.
Er hat ein geiles Interview gegeben, so, wo er meinte, er rät keinem heutzutage noch mit seinem Körpertyp Radsport zu betreiben, ernsthaft.
Ja, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Ich meine, er ist nicht umsonst Rekordhalter, was die Etappensiege angeht. Irgendwas kann sein Körper schon ganz gut, was im Radsport funktioniert.
Ist so, hat auch dieses Jahr schon Rennen gewonnen. Also ist nicht ganz, ein Fossil. Jo, diese Etappe hat sich dann ja gar nicht so chaotisch entwickelt, wie ich eigentlich gedacht habe, aber eigentlich schon so, wie wir prophezeit haben, nämlich, dass relativ wenige Leute vom Hauptfeld übrig geblieben sind. Zwar, glaube ich, kontrolliert ein so hohes Tempo, dass es, wie es halt so oft im Radsport ist, auch gar nicht so schnell aussah, aber halt schon sehr schnell war. Ich denke, so knapp 50 Leute sind übrig geblieben bis ins Ziel. Und den großen Coup hat DSM gelandet. Mit einer schlauen Attacke auf jeden Fall. Der MVP des Tages war aber eigentlich nicht der Sieger des Tages, Romain Bardet, sondern sein gefühlt 11-jähriger Kollege Frank van den Broek, heißt er, glaube ich, ne? Nicht Frank van den Broeke. Da gab es ein Ziel, dann nach ein Foto nach dem Ziel, wo die beiden dann in ihrem Mannschaftsquartier, glaube ich, oberkörperfrei da zusammen fotografiert wurden und sich gefreut haben. Es ist schon krass aus, wie jung dieser Frank van den Broek aussieht. Und der hat den ganzen Tag eigentlich in der Spitzengruppe verbracht, die so, weiß ich gar nicht, sieben Fahrer stark war, glaube ich. Und hat dann als so viel benannte Relaisstation fungiert, ist dann der Stärkste der Spitzengruppe gewesen, konnte mit Bardet, der von hinten kam, an einer sehr schlauen Stelle attackiert hat, mitfahren und konnte dem auch wirklich an jedem Berg erstmal folgen und dann noch unheimlich viel Arbeit leisten. Und ja, da haben sich auch einige Leute, glaube ich, also es ist absolut richtig so und war nicht anders zu erwarten, aber einige Leute haben sich gefragt, so, wieso darf der eigentlich nicht gewinnen?
Ja, gut, ich glaube, ne, der eine wäre ohne den anderen nicht zum Ziel gekommen. Der Etappenverlauf war natürlich auch so ein bisschen regulierter, sage ich mal, so durch die Hitze. Ich glaube, UAE hat es ja mal kurz versucht und dann auch gemerkt, okay, wenn wir jetzt hier Gas geben, so dann ploppen unsere Fahrer hier auch einer nach dem anderen nach kurzer Zeit auf. Ist halt echt so, dass du dann echt, du musst aufpassen einfach, dass du den Motor nicht überheizt, so bei den Temperaturen, weil der platzt dann halt schneller als gewohnt so, ne? Und ich glaube, dann war eben die Attacke vom Bardet gar nicht so schlau, sondern es war einfach so, wir probieren es jetzt einfach mal. Also das war eher so ein Ding, nicht so durchdacht, weil wenn du drüber nachdenkst, weißt du genau, aha, jetzt hier schon mal richtig überziehen, das kann auch nach hinten losgehen. Und das war einfach so ein, ja, auch so ein bisschen Risiko einfach genommen. Und das hat letztendlich zum Erfolg geführt, weil hinten hat keiner sich getraut, dieses Risiko zu nehmen. Ich meine, erste Etappe Tour de France, klar geht's ums gelbe Trikot. Aber die Jungs, die dann sonst eigentlich Gas geben, haben ja auch noch ein paar Wochen vor sich. Bardet hat im Vorfeld schon gesagt, er fährt nicht auf GC, sondern eben auf Etappensieg. enttäuschend waren dann eigentlich eher noch so ein paar Leute, die ja, von denen man so eine Etappe, bei so einer Etappe mehr erwartet hätte, ne? Also Betjol mit IF eigentlich schon insgesamt. Healy hat es, glaube ich, ein bisschen verkackt, so, ne? Die Attacke von Bardet hätte eigentlich direkt mitgehen müssen.
Auf jeden Fall. Und, genau. Also, der attackiert einfach irgendwie so gefühlt, weiß ich nicht, 5 oder 10 Minuten später. Und hat der einfach, der war einfach gerade nicht da, wahrscheinlich, als Bardet geht. Also er war einfach an einer anderen Stelle im Peloton, hat vielleicht noch irgendwie sich nochmal verpflegt oder so, um seine Attacke zu starten. Der hat das ja definitiv vor. Ja. Aber wenn er da mitgefahren wäre, hätte es geklappt. Ja.
Also das Team mit Betjol als Lokalmatador war, glaube ich, so das, worauf auch alle gewartet haben. Die selber haben vielleicht ein bisschen zu lang dann gewartet oder vielleicht auch dann gemerkt, so, wir können doch einfach nicht. Also ich glaube, mit ein paar Grad weniger hätten wir einen anderen Etappenverlauf gesehen, aber so natürlich für DSM kranker Start. Van den Broek war eigentlich so ein Typ, wo ich auf der Startliste gedacht habe, so, hä, was macht der jetzt schon bei der Tour? Ja, aber so schnell kann man sich ins Rampenlicht fahren. Ne? Also den, glaube ich, kennt jetzt jeder. Warum er dann am Ende nicht gewinnt. Ich meine, Tour de France, Romain Bardet, einer der größten französischen Fahrer. Ist natürlich die Hierarchie im Team. Ob dann da vielleicht auch schon so Gedanken mit eine Rolle spielen, wie mit dem kriegen wir jetzt hier mehr Aufmerksamkeit, ne? Mehr Presse. Aber ja, ich denke, wir werden noch mal was sehen von Frank van der Broek. Von daher
wird dann auf der
für DSM geiler Tag.
Ja, wird dann auf der zweiten Etappe auch immerhin 72. Kommt da nicht ganz am Ende des Feldes an. Kriegt an dem Tag 11 Minuten, aber da haben einige andere starke Fahrer noch wesentlich mehr bekommen. Schon, ja, starker Typ. Und macht Spaß, immer mal wieder so einen Jungen zu sehen, der da rumrandalieren kann. 23 Jahre ist er, 2000er Baujahr, wird am 28. Dezember 24. Chateau, ne, sag ich da.
Ist ja schon gar nicht mehr so jung.
Nee, sieht nur so jung aus. Das Marco-Brenner-Syndrom. Ja, also du sagst schon, Lokalmatador, Betjol nicht gestochen. Dann auch am großartigen zweiten italienischen Tag mit der grandiosen Kulisse in Bologna wieder ein französischer Etappensieger. Gut, das hätte auch anders laufen können, aber er war halt ganz klar der Stärkste aus der Gruppe. Ich hätte lange auf Axel Laurens getippt. Was heißt lange? Da hat man es dann schon so bei der zweitletzten Überfahrt hat man gesehen, dass er es nicht wird. Aber da dachte ich eigentlich, das ist der schnellste aus dieser Gruppe.
Ja, also Laurens und Wackler waren auf jeden Fall für mich die Favoriten in der Gruppe. Wer mich dann kurzzeitig doch noch überrascht hat, war Abrahamsen. Also auch einfach ein geiler Typ, wer der den ersten Tag schon da gemacht hat. Also Wahnsinn, nochmal zu zweit da in die Gruppe reinzufahren. Also eigentlich hat er ja Ryan Gibbons in die Gruppe mit reingebracht. Würde man jetzt auch nicht so vermuten bei so einem eher kräftigeren Fahrer aus Norwegen jetzt bei 40 Grad in Italien so über die Berge fahren, holt sich dann auch noch das Bergtrikot. Also echt krasse Maschine, der Typ. Auch eine geile Story. Als Jugendfahrer galt er eher so als Bergfahrer, war extrem dünn. Eigentlich gemerkt oder mit dem Team zusammen entschlossen, so, ey, du bist eigentlich ein anderer Typ Fahrer. Hat dann fast 20 Kilo, glaube ich, zugenommen. Also
wurde mir auch zugetragen.
Innerhalb weniger Monate. Also eine krasse Veränderung, aber die trägt auf jeden Fall Früchte. Ist ja jetzt auch eher so ein Diesel, ja, fährt immer weiter. Ist dann auch echt bei der letzten Überfahrt über den San Luca Berg da irgendwann dann eingeknickt. Aber wird dann trotzdem noch Zweiter. Also Bernd Stark, auch ein geiler Fahrertyp irgendwie.
Da frage ich mich, wie bereitest du dich dann auf so eine Tour de France vor? Also als Klassementfahrer sagt man ja so, man muss da im Endeffekt halt ausgeruht reingehen und erst so ein bisschen hochfahren. Aber wenn du wahrscheinlich als Abramsen gehst du schon mit dem Plan, erste Etappen Volley zu nehmen in die Tour und gehst dann wahrscheinlich auch schon irgendwie so ein bisschen warmgefahrener da rein. Und so, wie gestaltet sich das dann noch die nächsten 2,5 Wochen?
Ja, ich glaube, das Team hat schon von vornherein so die Idee gehabt, wir sind einfach aggressiv, wir gehen in die Gruppen rein. Der erste Tag ist natürlich immer dann eine Möglichkeit, eben ein Wertungstrikot zu holen. Ich glaube, das war schon von Anfang an der Plan und darauf hat man sich eingestellt. Ich glaube, die Mannschaft war auch zum Teil in der Höhe speziell, um nochmal ein bisschen die Form ja, für die Tour zu holen, um dann eben das Ganze auch über 3 Wochen durchzustehen. Ja, ich denke mal, die haben auf jeden Fall Bock auf noch mehr und sind nicht zu Unrecht bei der Tour. Also es sind ja nicht nur Fernsehattacken, sondern die sind dann bis zum Schluss noch dabei, holen sich, wie gesagt, auch die Wertungstrikots, also setzen sich gut in Szene. Und ja, es war jetzt eigentlich nur überraschend, dass vielleicht Abrahamsen war und nicht einer von denen, die so ein bisschen bergfester eigentlich gelten. Aber der hat auf jeden Fall eine ganz gute Form mit in die Tour gebracht, ob das jetzt geplant war oder nicht. Wir werden sehen, ob er nochmal in der Spitzengruppe ist. Ich denke auf jeden Fall, vielleicht gewinnt er sogar noch eine Etappe. Scheint auf jeden Fall so von den Leuten einer zu sein, der aktuell am besten drauf ist.
Ja, und jetzt würde ich sagen, kommen wir schon nach der zweiten Etappe zu den ersten GC-Prognosen. Also, ich fand's ja mega geil gestern. Machen wir erstmal das Offensichtliche, was da passiert ist. Bei der letzten Überfahrt der, wie heißt der Berg nochmal?
Den Originalnamen kriege ich jetzt nicht mehr hin. Auf jeden Fall steht da oben die San Luca Kapelle, Kathedrale, Kirche, wie auch immer. Ist halt so mit diesem Viadukt oder was das dann ist.
Viadukt, genau.
An der Seite.
Irgendjemand hat gestern in der Übertragung gesagt, 666 Bögen.
Das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, man kennt den Anstieg aus dem Eintagesrennen, ganz bekannt. Ich glaube, Giro Sant'Emilia oder sowas. Also ein Eintagesrennen in Italien, da wird er dann mehrfach gefahren. Absoluter Hammeranstieg, also über 10% im Schnitt. Und ja, manche unserer Prognosen für die Gesamtwertung haben sich dann schon relativiert auf jeden Fall. Pogacar fährt dann halt beim zweiten Mal, also im letzten Anstieg, mal kurz los. Also ist ja echt, hat glaube ich dann nochmal so ein, weiß nicht, wie lang war es, 800 Meter Sprint über die Kuppe gezogen. Nur Vingegaard fährt mit. Gut,
man muss sagen, das Tempo wurde vorher schon von Adam Yates relativ hoch gezogen, was man aus der Frontkameraperspektive auf die Gruppe gar nicht so gesehen hat. Aber es haben schon einige Gesamtklassementfahrer starke Probleme bekommen an diesem kurzen Anstieg, unter anderem Primoz Roglic. Und ich denke, ich weiß nicht, kannst du deine Einschätzung dazu geben, dass Pogacar das auch auf den Funk bekommen hat? Ich weiß nicht, ob das jetzt so seine reine spontane Reaktion war, da zu attackieren. Oder ob er eben auf den Funk bekommen hat, Primoz lässt gerade reißen und dann angetreten ist. Aber was dann passiert ist, es sind nur noch Adam Yates und Matteo Jorgensen als Helfer da zu dem Zeitpunkt. Und Pogacar, Vingegaard, Remco und Carapaz. Die Lücke dahinter ist nur 10 Meter, die ist nicht riesig. Zu den nächsten Fahrern, aber die ist da. Das ist eine steile Stelle. Pogacar attackiert und Vingegaard reagiert in einer Hundertstelsekunde. Das fand ich so geil. Also, der Typ ist sowas von online. Mal sehen, wie lang es reicht, aber ich fand das so geil zuzusehen, weil das einfach so, weiß ich nicht, du wirst das wahrscheinlich bestätigen können, aber in dem Sport so beeindruckend ist zu sehen, wie viel Fokus du haben kannst nach so und so vielen Rennstunden. Du brauchst natürlich die Fitness dafür, aber damit zu rechnen in der Situation und wirklich einfach quasi fast schon denselben Pedaltritt mit 1000 Watt zu füllen dann und da ins Hinterrad zu gehen. Er war auch dann der Einzige, der das tun konnte in dem Moment. Und die beiden sind zu zweit weg, direkt. Pogacar zieht auch durch bis auf die Kuppe. Vingegaard übernimmt aber auch direkt das Tempo. Also die zwei wechseln sich dann ab ins Ziel in der Übertragung. Es war, glaube ich, ein bisschen verwaschen so. Die Abstände wurden dann nicht immer ganz richtig eingeblendet. Es schien teilweise, als hätten sie schon 50 Sekunden auf die nächste Gruppe. Man konnte dann später erst erkennen, dass Carapaz und Remco zu zweit hinterherfahren und gar nicht so viel Rückstand sich eingehandelt hatten. Maximal, glaube ich, mal 20 Sekunden. Und Carapaz und Remco holen die beiden auch noch auf der Zielgeraden ein. Die Gruppe um Roglic ich weiß gar nicht, wer dann da noch alles drin ist, verliert aber knapp 20 Sekunden, ne?
Ja.
Mal gucken.
Ja, ja, passt schon irgendwie 21 Sekunden oder so.
Genau. Richard Carapaz gewinnt den Sprint der Gruppe, hat, glaube ich, Hoffnung aufs gelbe Trikot in dem Moment. Und genau, die nächste Gruppe kommt mit 21 Sekunden Rückstand. Dort sind die anderen Klassement-Favoriten wie Felix Gall. Es ist noch ein Maxim van Gils da, der super stark in die ersten zwei Tage gestartet ist. Romain Bardet kommt da an, Egan Bernal, Rodriguez, Primoz Roglic, Almeida, Pidcock ist auch noch da, Jai Hindley. Da haben wir die wichtigsten zusammen bis zum Platz 35, wo dann schon ein Santiago Buitrago sich ein bisschen Rückstand einhandelt. Auf jeden Fall weitere 50 Sekunden. Mikel Landa ist übrigens auch noch vorne dabei. Also Remco und sein Kollege sind fit.
Ja, ja, also man hat da schon gesehen, so wo vielleicht die GC-Ambitionen von dem einen oder anderen aufhören. Für mich einer, der ein bisschen überraschend da schon Zeit kassiert als Geraint Thomas.
Stimmt.
Da hatte man sich ja so im Vorfeld so ein bisschen überlegt, ja, okay, wie könnte Ineos einfach auch mit einer starken Mannschaft so vielleicht ein bisschen taktieren. Da ist jetzt auf jeden Fall schon mal eine Option ein bisschen weiter zurückgefallen, was ja nicht heißt, also ist jetzt nicht so weit zurückgefallen, dass es nicht mehr funktioniert, aber natürlich ein bisschen im Nachteil jetzt. Pidcock hat eigentlich ja im Vorfeld auch angemeldet, dass er nicht auf GC fahren wird, also sind es jetzt am Ende dann auch nur noch zwei bei Ineos. Aber gut, Tour ist lang. Attacke von Pogacar war, glaube ich, wusste jeder, dass sie kommt. Also ich glaube, es war keine spontane Entscheidung. Der wollte da auf jeden Fall mal antesten, wie seine Kollegen drauf sind. Und ich glaube, der große Konkurrent, der war, wie du sagst, direkt dabei. Man hat es auch schon vor dem Start der Etappe so ein bisschen rausgehört, wenn man sich mit Leuten unterhalten hat, dass einfach Vingegaard wie ein Schatten von Pogacar durchs Feld fährt. Also ist immer da, wo Pogacar ist. Lässt ihn eigentlich dann keine Sekunde aus den Augen. Und wie du schon sagst, natürlich musst du dann auch so frisch sein, dass du ja einfach auch so direkt reagierst. Ne? Der Typ ist fit auf jeden Fall. Daran hatte ich nicht so große Zweifel im Vorfeld. Dass beide dann da so raufziehen und man erstmal nichts anderes sieht, so du denkst direkt so, okay, das sind wieder zwei, die völlig auf ihrem eigenen Stern unterwegs sind. Da war es dann schon doch irgendwie erfreulich, dass Remco und Carapaz gar nicht so weit zurück gewesen sind am Berg.
Absolut, absolut.
Und ich glaube, das ist natürlich aber auch ein Anstieg, der so ein bisschen explosiveren Fahrern mehr liegt. Also ich würde da jetzt auch nicht überbewerten, dass da jetzt ein bisschen Zeitrückstände aufgegangen sind. Ich glaube, bei längeren Anstiegen könnte sich das so ein bisschen relativieren, aber mit was für einer Geschwindigkeit die dann darauf ziehen, ist ja trotzdem immer wieder beeindruckend. Ne?
Ja, jetzt haben wir die grandiose Situation. Erstmal sind erst zwei Etappen vergangen, aber dass wir vier Leute zeitgleich quasi auf gelbem Trikot haben. Pogacar hat das jetzt übernommen, weil er, glaube ich, zusammengerechnet die besten Etappenplatzierungen bis jetzt hatte, oder? Das müsste dann die Regel da sein, exakt. Also Carapaz, Remco, Vingegaard und Pogacar, selbe Zeit heute in der Etappe und die anderen nur 20 Sekunden dahinter, 21 Sekunden. Großartige Situation erstmal. Und jetzt ist natürlich die Frage, klar, so um Platz 3 ist eigentlich jetzt erstmal wahrscheinlich weiterhin der größte Kampf. Ein Richard Carapaz, was kann er machen auf 3 Wochen? wird jetzt auch nicht das schlechteste Selbstbewusstsein erstmal bekommen haben. Ich glaube, bei EF sitzt man grinsend im Bus bisher. Das klappt besser als die letzten Jahre. Gehen wir aber erstmal auf unseren Paul, du und ich haben Roglic auf Platz 3 gesetzt bei unseren Tipps. Ich habe gestern nicht. Schon so dann im Auto, ach du nicht, ja, okay, du warst der Einzige, der nicht. Ich habe schon im Auto gesessen und schon überlegt, ob ich heute schon den Hashtag Free Vlasov hier etabliere. Also macht mir ein bisschen Bedenken, die Situation, schon die letzte Etappe der Dauphiné, das war das erste klare Ausrufezeichen, dass die Form vielleicht gut, aber vielleicht nicht Weltklasse sein könnte, wo er fast noch die Rundfahrt an Matteo Jorgensen verliert. Ja, mal sehen. Also Vlasov war gestern auf jeden Fall näher dran als Primož Roglič und wurde, denke ich, zurückgerufen. Völlig zu Recht, um die Situation zu retten. Es gibt auf jeden Fall ein Foto im Moment der Attacke. Da hängen Vlasov und Giulio Ciccone noch so zwischen der Roglic-Gruppe und der Pogacar-Gruppe. Und wir haben die Situation, dass heute nehmen wir vor Etappe 3 auf. Glücklicherweise kommt Etappe 4 mit dem ersten riesigen Berg der Tour de France vor unserer nächsten Aufnahme am Dienstagabend, wo wir dann in der Folge am Donnerstag auf jeden Fall wissen, was da passiert ist. Und da, ja, sind wir uns, glaube ich, einig, kommt der nächste große Test. Es wird nicht langsam werden. Mal schauen, ob die Favoriten da alle beieinander bleiben.
Ja, also meine, ich glaube, man darf
um das
jetzt auch
Ende zu führen,
über,
kurz.
Ja.
Ich denke ich, dass eventuell, wenn das sich so weiter abzeichnet, Vlasov der stärkere GC-Fahrer sein könnte.
Ich würde jetzt das nicht überbewerten. Also ich denke mal, das Wetter hat eine extrem große Rolle gespielt bei den ersten beiden Etappen. Ich weiß nicht, wie Roglic damit zurechtkommt oder auch nicht. Auf jeden Fall hat jetzt auch der Anstieg und auch die Anfahrt zu dem Berg spielt jetzt nicht unbedingt da, wie man zum Beispiel über ein Galibier drüber fährt. Ist einfach ein extrem kurzer, steiler Berg. Das liegt, glaube ich, in Vlasov generell einfach ganz gut. Bora als Mannschaft sieht extrem stark aus, also auch wie sie, ja, wie das ganze Team so auftritt vorm Start der Etappe, alle sehr fokussiert, alle sehen richtig gut aus. Auch die Organisation der Mannschaft drumherum, also ich glaube, am ersten Tag waren sie die einzige Mannschaft, die mit Eiswesten zur Einschreibekontrolle gefahren sind. Am zweiten Tag haben schon einige Teams nachgemacht. Also die sind auf jeden Fall gut vorbereitet und auch ein Roglic. Für mich ist er immer die einzige Schwachstelle, die der hat. So, wie bleibt er auf dem Rad? Ja, die 3 Wochen. Also kann er sich aus Stürzen raushalten. Und dann ist es natürlich noch ein Fahrer mit einem Riesenformat. Also der hat schon mehr gewonnen als die meisten anderen. Und ist jetzt auch nicht so auf dem absteigenden Ast, sage ich mal, sondern ist schon noch ein großer Favorit. Ich weiß auch nicht, wie streng die Hierarchie tatsächlich ist bei Bora. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch möglichst lange vielleicht auch mehrere Trümpfe haben will. Und was man ja auch gesehen hat bei der Etappe jetzt schon, dass ja Wismar zum Beispiel vielleicht relativ schnell isoliert sein wird mit Vingegaard. Also man musste da jetzt auch schon Jorgensen so ein bisschen einsetzen.
Jorgensen ist auf jeden Fall auch saustark. Also der wird lange da sein, aber um die 2 wird es dann wahrscheinlich gehen bei den richtig harten
Etappen. Ja, und das wird noch spannend zu sehen, wie Wismar das versucht zu umgehen. Ja, also eben nicht so, ja gut, man muss jetzt erstmal auch die erste Bergetappe abwarten, so dann sortiert sich das schon nochmal ein bisschen anders als jetzt bei so einem mehr Eintagesrennen-Charakter, den die Etappe ja hatte. Also ich sehe Bora tatsächlich sehr stark, vielleicht so ein bisschen stärker jetzt, als ich sie im Vorfeld eingeschätzt habe. Ineos ist vielleicht nicht so stark, wie man sie im Vorfeld eingeschätzt hat. Da haben vielleicht so die Namen so ein bisschen mehr Hoffnung gemacht. Ja, aber gut. Wie gesagt, also die richtigen Berge kommen sowieso erst in der
Thomas, oder?
In der dritten Woche. Ich dachte auch zum Beispiel, dass Pidcock vielleicht einfach mal so einen Versuch macht, ne? GC, hat aber wohl anscheinend einen stärkeren Fokus nochmal auf dem Mountainbike, Olympiarennen. Ja, keine Ahnung, vielleicht liegt er ja ganz gut und ist so ein bisschen gezwungen darauf, auf GC zu fahren, aber
er liegt im Moment auf, in Anführungszeichen, Platz 9, in selber Zeit wie alle anderen Favoriten. Ineos hat da auch noch 3 Leute, genauso wie Bora. Also Bora mit Hindley, Vlasov, Roglic und Ineos mit Rodriguez, Bernal, Pidcock, alle in der Gruppe der, ja, jetzt im Moment 20 Kandidaten, die noch zeitgleich da liegen.
Also ich würde jetzt vielleicht nochmal eine Prognose abgeben, die ich auch schon im Vorfeld so ein bisschen angekündigt habe in der letzten Folge. Ich glaube, dass Evenepoel einfach jetzt alles daran setzen wird, ins gelbe Trikot zu fahren. Ich glaube, dass Pogacar das nicht so gerne abgeben wird. Also der wird schon dagegen halten. Dass er jetzt zum Beispiel beim Giro einen Tag nicht in Rosa gefahren ist, stört ihn im Nachhinein ein bisschen, habe ich gehört. Also er scheint sich da wohl ganz wohl zu fühlen, auch die Gesamtwertung anzuführen, obwohl das natürlich auch immer so ein bisschen extra Arbeit bedeutet. Ja, einfach vor, nach der Etappe ist man ein bisschen beschäftigter, Pressekonferenzen und etc. Aber das scheint ihn ja nicht so sehr zu stören. Also ich glaube nicht, dass er das taktisch hergeben wird, aber Remco wird alles daran setzen, das gelbe Trikot zu holen.
Ja, okay, deine Prognose nochmal auf 3 Wochen gesehen. Also wir wissen ja, erste Woche bei Remco immer relativ großartig. Dann hinten raus, gut, er hat einmal die Vuelta gewonnen, darf man nicht vergessen. Wird jetzt so fit sein, auch wie selten zuvor, nehme ich mal an. Meinte, er hat, glaube ich, nochmal jetzt in den letzten paar Wochen nochmal 2 Kilo verloren auch. Also so bereit fürs Hochgebirge wie noch nie wahrscheinlich. Man wird schon alles drauf setzen, auch 3 Wochen auf Klassement zu fahren, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass er da auf jeden Fall erstmal das Ziel weiterhin verfolgt. Wir haben es mal schon mal jetzt gesehen, dass er dann auch, wenn er mal einen schlechten Tag hat, auch viel Zeit verlieren kann. Das wird so das, die Challenge für ihn werden, glaube ich. Ja, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Also ich glaube auch, dass wir erst bis in die letzte Woche keine genaue Ahnung haben, wer auch das Rennen gewinnen wird. Ja? Weil ich kann mir echt vorstellen, dass man da auch als UAE in Situationen kommt, die nicht so gut kontrollierbar sind. Du hast auch jetzt vielleicht dann nicht so die große Unterstützung von anderen Teams. Ja, also ich glaube nach wie vor, dass Pogacar der Großfavorit ist, wenn da nichts groß passiert, sehe ich ihn einfach mit seiner Mannschaft auch stärker als Vingegaard. Außer Vingegaard ist dann halt doch nochmal eine Nummer besser als Pogacar, wenn es länger bergauf geht, das bleibt abzuwarten. Hat vielleicht dann nicht so die starke Mannschaft, um das zu kontrollieren, aber es ist jetzt auch keine schlechte Mannschaft. Ja, und das, was so danach kommt, ja, ich bleib dabei, dass noch ein Teamkollege von Pogacar am Ende so viel Zeit auf den Rest machen wird, dass dann das Podium komplett sein wird. Aber gut, das sind jetzt Prognosen, die können sich auch ganz anders herausstellen. Und ja, vielleicht ist dann doch noch einer von denen durch eine Gruppe mal näher dran an Platz 1 und 2, als man denkt. Ja, ich, wie gesagt, bleib dabei. Mein Tipp war ja Almeida. Der wird in der letzten Woche einer der stärksten sein. So ist zumindest die Hoffnung aus meiner Corso-Brillensicht. Und ja, ich sehe aber auch einen Evenepoel noch im GC relativ weit vorne. Also ich glaube nicht, dass er dann irgendwann komplett sagen wird, nee, für mich zählt nur das Podium.
Nee. Ja, nicht sagen, aber halt machen müssen, so ungefähr, ne?
Naja, ich glaube, dass er schon auch mit einem 6., 7. Platz im GC letztendlich zufrieden sein kann, wenn er jetzt nicht irgendwie einen großen Einbruch erleben musste. Ich glaube dafür, ich glaube, da ist er jetzt auch so reif genug, das auch als Erfolg ansehen zu können, ne? Und nicht zu sagen, ach nee, wenn ich nicht auf dem Podium bin, dann scheiße ich voll drauf und ich fahre jetzt nur noch auf Etappensieg. Das glaube ich nicht, weil es wird ihn ja auch ja, für die nächsten Jahre vielleicht nochmal weiterbringen können, ne? Ja. So die Erfahrung einfach mitzunehmen.
Ja. Ich bin halt einfach gespannt, wie jetzt der kommende Dienstag, also morgen, ausgeht mit der Überfahrt über den Galibier. Wenn es da wirklich wieder richtig heiß gekocht wird, werden da wahrscheinlich Pogacar und Vingegaard wieder alleine drüber fahren und danach die Abfahrt angehen. Ja, einfach saugespannt. Saugespannt, wie wird Roglic da performen? Ein Carapaz im Hochgebirge auch nochmal besser als ein Carapaz in der Ebene. Jetzt mal so in der Erstwochenform. Ja, ich kann es noch nicht richtig prognostizieren, aber danach ist es auf jeden Fall auch wieder neu gemischt.
Ja, die Etappe ist nicht so lang. 140 Kilometer insgesamt. Ich glaube, dass da auf jeden Fall UAE schon mal ein bisschen zeigen will, was sie können mit ihrem richtigen Zug, den sie dann eher haben werden als jetzt bei so einer Etappe wie gestern zum Beispiel. Und dann wird man einfach so ein hohes Tempo fahren und einfach mal zu gucken, so wie ist die Konkurrenz, vielleicht jetzt nicht auch die Kapitäne, sondern wie gut sind die Helfer, ne? Dass man da auch schon mal so ein bisschen Bild von bekommt. Es geht dann nach dem Gipfel vom Galibier 20 Kilometer bergab ins Ziel. Ob man das jetzt schon so nimmt, um da nochmal auf Etappensieg zu fahren, weiß ich jetzt nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann eher so die Gruppe der Favoriten drüber fährt und am Ende gewinnt Pogacar dann im Sprint. Also der ist ja auch von den GC-Fahrern mit Abstand der schnellste. Aber bei denen weiß das halt auch nie. Also ich würde jetzt sagen, spar dir die Attacke. So, du gewinnst halt aus der Gruppe auch. Aber ja, vielleicht sind die da nicht ganz so konservativ mit ihrer Herangehensweise, sondern hauen dann doch wirklich einmal raus und wollen dann nochmal den anderen testen. Also ich glaube, wir werden Vingegaard eher in der passiven Rolle sehen, das auf jeden Fall. Der spekuliert wahrscheinlich eher darauf, in der dritten Woche nochmal besser drauf zu sein als jetzt. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass Pogacar jetzt ihn bis aufs Letzte herausfordert, um vielleicht seine jetzige, seinen Vorteil jetzt zu ziehen, wo er glaubt, dass Vingegaard noch nicht so ready ist, aber ich glaube, der wird ready sein.
Jo, wir hören uns morgen Abend wieder.
Ich habe übrigens heute schon in einem anderen Tippspiel Kevin dich als Etappensieger vorgezogen. Mal sehen.
Für heute.
Ich habe mir die Zielankunft angeguckt, so zwei Kurven nochmal am Schluss. Dann dachte ich so, ja, Mirkoff wird den schon gut abliefern. Die sind auf
und der Hügel vor, paar vor Schluss.
Ah, der ist jetzt auch nicht so steil, aber
3 Kilometer, 4%.
Ja, das.
Wenn ich alle anderen Teams wäre, würde ich Cavendish da loswerden wollen. Alle anderen Teams mit dem Sprinter.
Ja, mal sehen. Bis jetzt lag ich mit meinen Tipps komplett daneben, aber irgendwann muss ich auch mal recht haben.
Wie gesagt, eher an alle anderen als Andi. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Hat Spaß gemacht, Tour de France. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf die Zeit, wenn sie wieder vorbei ist. Ciao, ciao.
Ciao.
Und als kleines Outro hier noch. Kommt uns Freitag besuchen, Freitagabend nach dem Viertelfinalspiel von Deutschland, was wir auch schon live schauen mit Public Viewing in Frankfurt im Massiv Arts. Kommt uns besuchen, Live-Podcast mit Lothar Leder. Das wird großartig. Es gibt noch Tickets, kommt vorbei und auch Abendkasse.